Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster und ich möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich begrüße euch zu Podcast Folge Nummer 21. Heute habe ich mir gedacht, gehen wir mal Stigmatisierungen und Vorurteile ein wenig durch. Ich denke, viele der Betroffenen, die den Podcast hören, kennen einige, die meisten, vielleicht sogar alle dieser Sprüche oder Stigmatisierungen. Und die Folge ist vielleicht ja auch dann gut geeignet, um sie Menschen weiterzuleiten, die einfach nicht so richtig verstehen können, was sie mit ihren Worten anrichten. Bei der Depression haben wir ja allgemein immer das Problem, dass es eine Erkrankung ist, die nicht sichtbar ist. Ich kann also von außen einfach gar nicht erkennen, dass diese Erkrankung vorhanden ist. Natürlich gibt es Anzeichen, gibt auch äußerliche Anzeichen, die erkennbar wären, aber das kann ja auch, wenn ich jetzt Augenringe habe, nur eine vorübergehende Müdigkeit sein. Wenn jemand häufig müde oder erschöpft ist, dann kann das auch eine Überbelastung sein oder ein Dauerstress. Aber wirklich sichtbar ist es eben von außen nicht. Und für Menschen, die einfach noch gar keine Erfahrungen gemacht haben mit psychosomatischen Problemen, also wie sehr die Psyche wirklich auf den Körper auch einwirken kann, welche körperlichen Folgen das Ganze haben kann, die können sich einfach manchmal schwer vorstellen, dass diese Verbindung überhaupt besteht und was diese Verbindung im Endeffekt bedeutet. Im Prinzip prallen da einfach zwei Welten aufeinander und diejenigen, die gesund sind, die, ich sag's mal so, hauen manchmal einfach Sprüche raus, bestimmt auch ohne oft nachzudenken, die wahnsinnig verletzend sein können für Betroffene und die manchmal auch echt einfach nur falsch sind. Diese Sprüche kommen dann meistens aus ganz tiefen Schubladen in Gesellschaften, die sich irgendwo mal verankert haben, ein Denken, das nicht hinterfragt wird und sich dann einfach ganz, ganz lange hält. Und vielleicht kann ich eben dazu beitragen, dass sich einige dieser Missverständnisse und die sich dann in Stigmatisierungen und Vorurteilen ausdrücken, auflösen können. Und jetzt lasst uns mal zusammen eine Liste durchgehen, die ich mir mal zusammengestellt habe. Ich habe die Themen jetzt nicht chronologisch oder irgendwie sonst geordnet. Das heißt, es kann ganz wild sein. Ich springe da vielleicht auch ein bisschen hin und her, wiederhole mich. Aber im Endeffekt ist es ja auch wichtig, dass man jeden Punkt für sich sieht und nochmal speziell darauf eingeht. Vorurteil Nummer 1. Depressionen sind nur Schwäche oder Charakterschwäche. Und das ist es natürlich nicht. Depressionen haben immer ihre Auslöser, auch wenn man die natürlich nicht in Gänze erforscht hat und in Gänze auch nicht jeder Betroffene weiß, wo kommt wirklich was her, wie hängt wirklich was zusammen. Aber eine Schwäche zu unterstellen, ist hier natürlich weder wertschätzend noch richtig. Vorurteil Nummer 1. Depressionen sind Charakterschwäche. Das ist natürlich aus meiner Sicht totaler Blödsinn, wenn man sich vor Augen hält, was Charakter überhaupt bedeutet. Das ist ja etwas, was mit moralischen Vorstellungen zu tun hat, mit Persönlichkeitseigenschaften und mit einem Charaktertyp vielleicht. Hat ja nichts damit zu tun, wie es mir körperlich geht. Und Depressionen, auch wenn sie durch, ich sag mal, gewisse Persönlichkeitseigenschaften mit ausgelöst werden können. Also wenn ich jetzt jemand bin, der ganz perfektionistisch ist, der ganz viel nach Harmonie, nach Kontrolle oder Macht strebt, dann kann das natürlich sein, wenn ich das übertreibe, dass das jetzt nicht gerade förderlich ist, um einer Depression fernzubleiben. Aber letztendlich liegt es nicht am Charakter, ob ich eine Depression habe oder nicht, sondern es ist dann, wenn sie vorhanden ist, eine körperliche Erkrankung, die sich somatisiert hat oder die andere Ursachen irgendwo hat und somit auf keinen Fall auf irgendwelche Charaktereigenschaften alleine zurückzuführen ist. Vorurteil Nummer 2. Reiß dich einfach mal zusammen, stell dich nicht so an, dann geht das schon wieder. Das sind Sprüche, die habe ich selbst erlebt und die sind wirklich, wirklich schwierig für Betroffene, weil selbst wenn die Sprüche nur von ein oder zwei Personen im Umfeld ausgesprochen werden, ist es für Betroffene oft so, dass sich das so im Kopf festsetzt und irgendwann so eine Art Verselbstständigung passiert, dass man denkt, jeder denkt jetzt so über einen. Ich müsste mich doch einfach nur zusammenreißen und ich stelle mich nur irgendwie blöd an, sonst würde ich diese Depression überwinden können. Also das kann ganz viel Schaden anrichten. Natürlich ist mir oft bewusst, dass gesunde Menschen das nicht in der Art sagen, dass sie Schaden anrichten wollen, aber es richtet eben Schaden an. Denn es ist irgendwie, wenn ich körperliche Symptome habe, die anderen nicht sehen können, einfach schwierig für mich zu sagen, ja gut, ich fühle mich aber einfach müde, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich hoffnungslos. Ich habe gewisse Symptome, die ich einfach nicht bekämpft bekomme mit Tabletten zum Beispiel. Und der Gesunde, der das nicht sieht, der verletzt die Betroffenen damit einfach. Zusätzlich frage ich mich immer, wie soll dieses Zusammenreißen denn aussehen? Also was soll ich denn bei einem Zusammenreißen genau machen? Ich kann ja nicht einfach meine Erschöpfung wegreißen, mich zusammenreißen und diese Erschöpfung einfach übergehen, wenn ich einfach müde und erschöpft bin und es geht einfach nichts mehr. Ich kann teilweise nicht mehr von der Couch aufstehen oder aus dem Bett rauskommen. Was soll ich dann tun? Also dieses Zusammenreißen ist für mich immer so ein Rätsel auch gewesen. Und ich stelle mich einfach nur an, ist eigentlich das Gleiche. Was soll ich genau machen, wenn ich mich nicht anstelle? Also soll ich es einfach tun? Soll ich einfach aufstehen? Ja, wie soll ich es machen, wenn es nicht geht? Und ja, da ist immer dieses typische Beispiel mit dem gebrochenen Bein. Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dem zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und lauf morgen mal wieder zur Arbeit, das funktioniert auch nicht. Es ist halt schwierig, weil es nicht sichtbar ist. Reiß dich mal zusammen, könnte ja auch was zu tun haben mit dem Willen. Also möchte ich überhaupt aufstehen? Möchte ich überhaupt zur Arbeit gehen? Ja, bis zu einem gewissen Punkt ja. Das könnte ja dieses Reiß dich zusammen auch bedeuten. Du hast keinen Willen dazu. Dann, wer nicht will, der findet Gründe. Ne? Wer etwas will, der findet Wege. Gibt es ja diesen Spruch. Trotzdem ist es natürlich, es trifft ja viele Menschen auch unvorbereitet, die ganz lange funktionieren, in einem Leben stecken, das vielleicht nicht wunderschön ist, aber es funktioniert irgendwie alles und gedacht hat man ja alles, was man braucht. Man hat eine tolle Familie vielleicht, ein tolles Haus, fährt dreimal im Jahr in Urlaub und denkt sich, warum soll ich denn ausgerechnet daran erkranken? Und das könnte nach außen hin vielleicht dieser Wille sein, den man nicht hat. Wenn ich aber körperliche Symptome habe, dann hat es mit Willen auch nichts zu tun. Mit einem gebrochenen Bein, wo der Knochen rausschaut, kann ich auch nicht laufen, ne? Also gerade solche Aussagen wie reiß dich zusammen oder du stellst dich doch nur an, sind wirklich gar nicht hilfreich und oft sehr, sehr verletzend. Vorurteil Nummer 3. Du musst einfach ein bisschen positiver denken. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass Menschen in Depressionen dazu neigen, sehr, sehr negativ zu denken. Alles, was in der Zukunft stattfindet, wird schwarz gemalt, da wird der Teufel an die Wand gemalt sozusagen und es kommt aber halt auch wieder durch die Depressionssymptome. Wenn ich eine ganze Liste von körperlichen Symptomen habe und gerade einfach nicht arbeiten kann und dann in die Zukunft blicke und sage, okay, in 3 Monaten, in 5 Monaten, vielleicht in 12 Monaten, irgendwann kriege ich ja auch keine Unterstützung mehr durch die Krankenkasse, durch die Arbeitsagentur, irgendwann fehlt mir vielleicht auch das Geld. Wie soll ich denn dann auch einen positiven Gedanken daran finden? Es ist schon wirklich schwer und das ist ja nur eins der Aspekte. Ich habe ja auch eine Beziehung, ich habe eine Familie, ich habe Hobbys und irgendwie geht im ganzen Leben ja nichts mehr so richtig. Also je nachdem, in welcher Episode man gerade steckt. Und einfach nur positiv zu denken, hilft einfach gar nicht. Also es ist genauso wenig hilfreich wie alle anderen Sprüche. Nur positiv zu denken ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, der sofort wieder verdampft. Da braucht es eine ganz andere Basis, um da heranzugehen. Der Spruch, das ist zumindest so meine Auffassung ist einfach oft von Menschen, die gesund sind, die halt irgendwas sagen wollen, die irgendwie jemanden aufrichten wollen und halt merken, ah Mensch, diesen Freund habe ich jetzt vielleicht zum dritten Mal gesehen in den letzten 4 Wochen und immer war der so negativ drauf und hatte immer negative Gedanken und dann liegt es natürlich nahe, Mensch, du kannst ja auch mal ein bisschen positiver sein, wenn man immer so negativ denkt und alles schwarz malt, dann natürlich sieht die Welt dann auch grau und schwarz aus. Der Betroffene kann da halt einfach gerade nichts dafür und dazu muss man auch wissen, Depressionen finden in Schüben statt. Also es geht mal besser, mal schlechter, mal ganz schlecht und es kann auch mal super gut sein. Also dass wirklich alles wieder geht, alles funktioniert, der Körper sich wieder anfühlt wie neu und 3 Tage später fühlt man sich wieder wie im tiefsten Loch eingegraben und man kann sich kaum bewegen. Und wir vergleichen es wieder mit dem gebrochenen Bein. Positiv zu denken ist immer toll, ist eine super Eigenschaft, wenn man das in diesen verschiedenen Situationen kann, gerade in diesen negativen Situationen. Aber es bringt halt nichts, einfach nur positiv zu denken. Also das wird diese Krankheit einfach nicht überwinden können. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass positive Gedanken, positive Impulse im Leben auch bei depressiven Menschen schon ihren positiven Einfluss haben können. Also wenn man irgendwie versucht, ein bisschen Dankbarkeit in seinen Alltag zu bringen, sich ab und zu mal bewusst macht, was man vielleicht auch erreicht hat und so eine Art Reality-Check macht, also insofern, dass man die Dinge, die man sich negativ erdenkt oder die einem Angst machen in der Zukunft, vielleicht mal aufschreibt, das und das macht mir Angst und sich fragt, okay, ist das wirklich so? Ist das wirklich so dramatisch, wie ich mir das in meinem Kopf ausdenke oder wie meine inneren Stimmen mir das erzählen? Oder ist es in der Realität eigentlich gar nicht so schlimm? Und habe ich einfach, dadurch, dass ich so negativ denke, hier alles überdramatisiert vielleicht? Und da kann zum Beispiel auch der Blick von außen sehr gut helfen. Also ein Freund oder jemand aus der Familie, der einem hilft und sagt, so negativ, wie du es siehst, ist es vielleicht nicht. Du bist nicht alleine und wenn das und das passiert, helfen wir dir dabei. Das kann schon auch vieles bewirken. Vorurteil Nummer 4. Jeder hat mal einen Durchhänger, das ist doch ganz normal. Und ja, jeder hat mal einen Durchhänger, das ist auch ganz normal. Bei einer diagnostizierten Depression oder auch einer Depression, die noch nicht diagnostiziert wurde, ist es halt nicht einfach dieser kleine Durchhänger, den man mal hat, weil vielleicht ein paar anstrengende Wochen hinter mir liegen, ein großes Projekt hinter mir liegt, in der Familie vielleicht irgendwas passiert ist. Eine Depression zieht sich oft über einen längeren Zeitraum. Meine persönliche Sicht ist, dass in einer Depression ganz häufig auch im eigenen Leben ganz viel stattfindet, was so eine Art Dauerkonflikt mit sich bringt. Also familiäre Streitigkeiten vielleicht oder wenn man immer wieder sich Sprüchen oder Mobbing ausgesetzt sieht auf der Arbeit. Sowas kann auch dazu führen, dass man einfach langfristig diesen Durchhänger hat. Und sobald sich diese Symptome eben körperlich zeigen bei einer Depression, ist es kein Durchhänger mehr, sondern eine Krankheit, die behandelt werden darf. Den Spruch habe ich selber auch sehr, sehr oft gehört. Habe ich den Menschen, die den gesagt haben, nie übel genommen, weil das ganz oft auch in Situationen passiert, in denen einfach auch gar keine Zeit ist, um jetzt da irgendwie tiefer drüber zu sprechen. Erinnere mich da an Situationen, wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen jemanden getroffen habe und gefragt wurde, wie geht's dir? Ich war da immer relativ ehrlich und habe gesagt, mir geht's nicht so gut, ich leide an einer Depression. Und jemand sagt dann, so ein Durchhänger, das ist doch ganz normal, hat jeder mal. Ne? Dann ist da auch gar keine Zeit oder vielleicht auch gar keine Lust gerade, weil man noch andere Dinge zu erledigen hat, jetzt groß in die Tiefe zu gehen. Die meisten Menschen fühlen sich aber so, als ob sie irgendwas Positives sagen müssen, ne? Dass es besser wird und das kommt auch so irgendwie aus dem Inneren raus und bis man das ausgesprochen hat, hat man nicht drüber nachgedacht. Deswegen, ich habe es niemandem wirklich übel genommen und ja, jetzt einer der weniger schlimmen Sprüche. Vorurteil Nummer 5. Mit Depressionen kann man einfach oder trotzdem arbeiten gehen. Und ja, mit Depressionen kann man sicherlich arbeiten gehen. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz viele Menschen aktuell noch viel arbeiten gehen, jeden Tag arbeiten, vielleicht einfach funktionieren und sich vielleicht auch noch gar nicht selber eingestanden haben, dass hier etwas vorliegen könnte, eine psychische Erkrankung, eine Depression. Aber zu sagen, mit Depressionen kann man immer arbeiten oder einfach trotzdem arbeiten gehen, ne? Da haben wir wieder dieses Zusammenreißen, das ist natürlich falsch. Eine Depression, habe ich vorhin schon mal erwähnt, kommt in Schüben und wenn so ein Depressionsschub da ist, der führt zu einer Erschöpfung bei vielen Betroffenen, ich habe das selbst erlebt, die sich so anfühlt, als hätte jemand mir Blei gespritzt. Also überall, wo Blut durchläuft, ist jetzt Blei gespritzt und ich habe mich einfach mindestens 30 Kilo schwerer gefühlt, konnte kaum die Arme heben, konnte kaum die Beine heben, konzentrieren fällt schwer. Und dann gibt es neben den klassischen Depressionssymptomen ja auch Begleiterscheinungen, ne? Wie Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne, häufige Infekte, das Immunsystem ist einfach runtergefahren und damit sich dann auf die Arbeit zu schleppen, je nachdem vor allem, was es für ein Job ist, wie körperlich fordernd der ist oder wenn ich ganz viel telefonieren muss, im Verkauf vielleicht arbeite, das kann wahnsinnig anstrengend sein. Und da ist es manchmal auch so, dass ich von ganz vielen Betroffenen höre, die funktionieren, die gehen zur Arbeit, ja, merken aber, dass sie von den 6-8 Stunden, die sie arbeiten sollen, einfach nach 2-3 so platt sind, dass einfach gar nichts mehr geht. Und da ist es manchmal oder häufig wahrscheinlich sogar viel besser, ganz früh zum Arzt zu gehen, sich für eine gewisse Zeit krank schreiben zu lassen, zu erholen, um dann wieder frisch die Herausforderungen anzugehen. Aber natürlich muss es behandelt werden. Es geht ohne Behandlung einfach nicht. Und was ich immer sage, ist, mit Depressionen weiterzuarbeiten, Therapie zu machen gleichzeitig und vielleicht andere Dinge, das geht nur dann, wenn es wirklich eine ganz leichte Form von Depression ist. Alles, was mittelgradig oder schwere Depressionen betrifft, da ist es aus meiner Sicht nicht möglich, ohne eine gewisse Krankschreibung oder ohne eine gewisse Zeit mal wirklich raus zu sein aus dem Job, aus der Familie, also für sich zu sein, vielleicht einen klinischen Aufenthalt oder eine Kur zu machen, gar nicht möglich, da rauszukommen oder zumindest nicht nachhaltig. Und das möchte ich auch begründen. Aus meiner Sicht ist es so, dass im aktuellen Leben von einem Depressionsbetroffenen immer gewisse Dinge gibt, die einfach gerade nicht funktionieren. Das kann der Lifestyle sein, das können beeinflussbare Faktoren sein, wie zum Beispiel das eigene Verhalten oder die eigenen Reaktionsfähigkeiten, die sozialen Kompetenzen. Wie reagiere ich auf Konflikte oder auf Kritik zum Beispiel? Wie perfektionistisch gehe ich etwas an? Wie groß ist mein schlechtes Gewissen, wenn ich Grenzen setzen muss? Und aus meiner Sicht ist es eben so, dass im Leben von Betroffenen immer etwas nicht, also vieles nicht passt. Es ist oft so ein Puzzleteil. Oder so ein Puzzle, das sich in vielen Teilen zeigt. Und das zu sehen, dafür brauche ich einfach mal den Blick von oben, den Blick von außen. Und dann muss ich einfach auch raus aus diesem Leben, das mich ja irgendwie gerade krank macht, um das mal wirklich beleuchten zu können, was los ist. Deswegen kommen ja viele auch von Aufenthalten, Klinik oder Kur zurück und fangen an, ihr Leben zu ändern, weil sie es dann endlich sehen konnten, was gerade vielleicht nicht passt. Also zusammengefasst, mit Depressionen arbeiten gehen, ja, ist möglich, ist auch je nach individueller Situation des Betroffenen, je nachdem, wie stark die Symptome ausgeprägt sind, möglich. Es ist aber oft aus meiner Sicht nicht sinnvoll, gerade wenn es mittelgradig oder schwere Depressionen sind, wenn die Schübe heftiger werden. Es ist nicht sinnvoll, sich da durchzuschleppen, sondern je frühzeitiger man akzeptiert, dass es so ist, vielleicht auch mit den Vorgesetzten spricht und sagt, ich lass mich jetzt behandeln, ich bin für eine gewisse Zeit raus, in der die Vorgesetzten vielleicht auch eine, gerade auf der Arbeit jetzt jemanden als Übergangslösung vielleicht einstellen können. Das ist wirklich, wirklich sinnvoll und bringt sowohl Betroffenen als auch vielleicht dem Arbeitgeber mehr, als wenn sich jemand da durchschleppt und von seinen 6-8 Stunden nur 1-3 produktiv sein kann. Vorurteil Nummer 7. Wer Antidepressiva nimmt, ist schwach. Das kommt sicherlich daher, dass es viele Betroffene gibt, die Antidepressiva kategorisch ausschließen und wirklich keine nehmen wollen. Es gibt bestimmt auch genug, die ohne Antidepressiva ihre Depressionssymptome überstehen oder ihre ganze Erkrankung vielleicht auch überwinden können. Aber Antidepressiva zu nehmen hat aus meiner Sicht nichts mit Schwäche zu tun, sondern eher mit einer großen Stärke der Akzeptanz zu sagen, ja, ich habe eine Erkrankung, ich habe gemerkt, ich komme damit selbst nicht klar oder ich komme selbst nicht heraus und alles, was ich bisher probiert habe, hat vielleicht auch nicht funktioniert und ich versuche jetzt eine der anerkannten Behandlungsformen auszuprobieren und nehme ein Medikament. Antidepressiva, das hatte ich ja in der letzten Folge ausführlich besprochen, haben natürlich so ihre Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall keine Schwäche zu sagen, ich unterstütze mich und meinen Organismus für eine gewisse Zeit mit einem Antidepressivum, mit einer Tablette, um vielleicht auch erst wieder in diesen Zustand zu kommen, in dem ich weniger Symptome habe oder vielleicht auch gar keine Symptome für eine gewisse Zeit spüre und damit dann die Maßnahmen einzuleiten, die es braucht, dass ich wieder langfristig heilen kann. Ich glaube, Antidepressivum, also das Wort an sich und von außen gesehen für gesunde Menschen, jemand, der täglich eine Tablette braucht, um sich aus der Sicht von Gesunden glücklich zu fühlen oder überhaupt zu funktionieren, ja, hat natürlich auch irgendwie was Seltsames, das da mitschwingt. Deshalb kann ich die Gedanken der gesunden Menschen, die solche Sprüche sagen, irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen. Verletzend ist es natürlich trotzdem am Ende. Vorurteil Nummer 8. Depressionen sind eine Erfindung der Pharmaindustrie. Das habe ich in meinem Umfeld auch schon immer wieder mal gehört und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu richtig sagen soll, weil Depressionen ja jetzt schon seit, was weiß ich, wie viele Jahrhunderten erforscht werden. Früher hieß es einfach nur Melancholie. Früher wurden Menschen, die an psychischen Erkrankungen gelitten haben, auf Inseln geschippert und dort sich dem Schicksal überlassen. Und deshalb einfach nur Quatsch. Also diese Pharmaindustrie, diese Industrie in der Größe, die besteht ja auch erst seit einem gewissen Zeitalter und Depressionen oder psychische Erkrankungen, glaube ich, bestehen einfach schon seit irgendwann an Beginn der Menschheit. Deswegen, ja, einfach nur Quatsch. Vorurteil Nummer 9. Depressionen sind selbst verschuldet. Also zuerst mal, glaube ich, ist es so, Depressionen sucht sich jetzt niemand bewusst aus. Wenn jemand behauptet, hey du, mit deiner Depression bist ja selber schuld, ne, wenn du immer so negativ denkst, ist vielleicht auch sehr, sehr verletzend. Zu einem gewissen Anteil eine Selbstverschuldung möchte ich bei, also nicht allen Betroffenen, aber bei manchen Betroffenen auch nicht ausschließen. Die dann aber eher unbewusst stattfindet. In eine Depression zu rutschen, also dafür gibt es ja auch so viele Auslöser, einige, die ich gar nicht beeinflussen kann. Und natürlich auch einige, die ich beeinflussen kann, die mir ja aber ganz oft erst dann auffallen, wenn es soweit ist. Denn ich vermute jetzt einfach nicht, dass sich Menschen wirklich bewusst aussuchen, eine bleierne Erschöpfung, Müdigkeit und eine Hoffnungslosigkeit, ein Gefühl der Wertlosigkeit, Schlafstörungen und so weiter mit sich gerne herumtragen zu wollen. Also das ist aus meiner Sicht auch einfach nur Quatsch. Wirklich Einfluss darauf, ob die Erkrankung jetzt sich einschleicht oder nicht, hat, glaube ich, kein Mensch. Also niemand entscheidet sich dafür oder dagegen. Vorurteil Nummer 10. Depressionen sind nur Einbildung. Und da könnte man jetzt ja auch sagen, naja, es entsteht ja durch die Psyche, also psychosomatisiert sich ja. Und daher ist es ja irgendwo auch eine Einbildung. Aber so richtig stimmt das natürlich nicht. Auch wenn es psychosomatisiert ist, sind die Symptome ja körperlich da. Also ich bilde mir tatsächlich nicht ein, dass ich Depressionssymptome habe, sondern die sind entweder da oder sie sind nicht da. Können wir also ziemlich schnell abhaken, auch diesen Punkt. Vorurteil Nummer 11. Wer an Depressionen leidet, ist unheilbar. Ja, das ist wieder eine schwierige Sache, finde ich. Denn so eine Depression, also gibt es in so viel unterschiedlichen individuellen Formen, also fast so individuell wie die Menschen selbst, die sie haben, weswegen man das überhaupt gar nicht so pauschal sagen kann. Einerseits glaube ich, dass jemand, der in einer wirklich schweren Depression mal war, immer auf sich aufpassen muss, weil da einfach schon gewisse Vorgänge im Gehirn, in den Organen nicht mehr so richtig funktionieren oder einfach immer schneller wieder in einen negativen Rhythmus vielleicht gelangen, sodass die Organe dann schneller, also nicht versagen, aber ihren Dienst einfach nicht mehr so gut verrichten können, dass die Hormone, die es im Gehirn ansammelt, einfach nicht mehr so gut an den Rezeptoren weitergibt. Also ich glaube schon, dass jemand, der mal in einer richtig schweren Depression war, immer damit zu tun haben kann. Ist er deswegen unheilbar? Ja, schwierig für mich zu sagen, ist es dann unheilbar? Wenn ich dann immer mit zu tun habe, ist es ja irgendwo unheilbar. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man mit den Symptomen so gut klarkommen kann, dass man dann einfach auch gar keine Einschränkungen mehr hat. Insgesamt ist es aber, weil es gerade so individuell ist, wirklich schwer zu sagen, wie heilbar ist so eine Depression. Es gibt aber auch, um da jetzt natürlich auch ein bisschen Hoffnung zu machen, ganz, ganz, ganz viele Menschen, die komplett geheilt sind von Depressionen. Und man kann das auch nicht vom Schweregrad abhängig machen. Das sind einfach aus meiner Sicht zu viele Faktoren, die man damit einbeziehen müsste, als dass man pauschal eine Aussage treffen könnte, dass Depressionen, egal in welcher Form oder an welchem Punkt, irgendwann mal unheilbar sind. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, sie sind heilbar. Vorurteil Nummer 12, Depressionen sind eine Modeerscheinung. Ja, also kann ich verstehen, dass man das so sieht, Modeerscheinung deshalb vielleicht, weil auch mittlerweile heutzutage zum Glück so viele Menschen über diese Erkrankung sprechen, also über die eigene Erkrankung und oder ganz viele Menschen sich auch engagieren in Vereinen, Organisationen, Stiftungen, um darüber aufzuklären. Das Wort Mode passt, finde ich, aber bei einer Depressionserkrankung oder überhaupt bei Erkrankungen überhaupt nicht. Und wenn es so wäre, dass es eine Modeerscheinung ist, dann wäre es ja auch so, dass es wieder aus der Mode kommt. Also irgendwann die Menschen plötzlich keine Depression mehr haben, weil es gerade keine Mode mehr ist. Und das ist natürlich sehr schwer vorstellbar für mich. Gerade jetzt trauen sich viele Menschen darüber zu reden. Es wird ganz, ganz offen darüber gesprochen, in vielen Teilen schon. Und ich denke, dass dieses Erkrankungsbild hoffentlich auch irgendwann mal bei uns in der Gesellschaftsmitte ankommt und es völlig normal sein darf, dass jemand an einer Depression erkrankt. Und dann wird es auch irgendwann mal ganz viele Menschen betreffen. Also wir haben ja jetzt schon wahnsinnig viele Menschen, die das betrifft. Und bei vielen weiß man es nur noch nicht, weil sie sich vielleicht noch nicht trauen, darüber zu sprechen oder selbst auch noch gar nichts wissen davon. Ist es also gerade Mode, an einer Depression erkrankt zu sein oder Symptome zu haben? Nein, sicher nicht. Erscheint es gerade so für viele gesunde Menschen. Das kann ich verstehen, dass es so ist, weil eben sich ganz viele Menschen jetzt trauen, darüber zu sprechen und man wahrscheinlich auch jetzt überall so im Umfeld immer mal wieder einen Fall hat, von dem man hört oder bei dem man selber mit betroffen ist. Vorurteil Nummer 12. Depressionen kann man mit Sport und gesunder Ernährung heilen. Da habe ich auch wieder eine eigene Erfahrung. In meinen Depressionsepisoden war Sport nicht möglich und mich überhaupt zu ernähren war tatsächlich ein Problem. Denn ich war einfach nicht fähig, ich hatte keine Kraft dazu, mir überhaupt wirklich Nahrung zuzubereiten. Ich bin da manchmal wochenlang vor 12 gar nicht dazu gekommen, mir irgendwas zu essen zu machen und um dann, weil ich zwar ein bisschen Hunger verspürt habe und gewusst habe, ich muss jetzt mal was essen, sonst verschlimmern sich meine Symptome ja allein schon dadurch, weil ich nichts esse, habe ich aber aus Kraftlosigkeit nur geschafft, mir ein Toastbrot rauszuholen aus der Verpackung, dann Nutella drauf zu schmieren und dann mit zwei Broten zurück zur Couch zu laufen. Und beim Sport war es ähnlich. Mir wurde tatsächlich ganz, ganz oft empfohlen, auch von meinem Hausarzt mehr Sport zu treiben, also laufen zu gehen oder boxen zu gehen. Das war so seine Prämisse, weil man eben diesen Kampf- oder Fluchtmodus einschalten soll, um Stress abzubauen. Kampf wäre in dem Fall irgendwie so ein Boxen, also gegen etwas kämpfen oder laufen, also um irgendwas vor etwas wegzulaufen, wie früher, ne, vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen und damit quasi diesen Stressabbau anzuschieben. Aber ich habe mich halt immer gefragt, wie soll ich das denn machen, wenn ich keine Kraft habe? Und selbst wenn ich zwischen meinen Depressionsepisoden mal wieder ein bisschen Energie hatte, sobald ich Sport gemacht habe, war ich danach 3 Tage wieder auf der Couch gelegen und konnte gar nichts machen. Und jetzt aber bitte nicht falsch verstehen. Sport und die richtige Ernährung, gesunde Ernährung sind natürlich ein wichtiger Bestandteil, um aus einer Depression wieder herausheilen zu können. Und je früher man diese Themen angeht, umso schneller kann man vielleicht auch heilen. Aber das sind bestimmt nicht die Puzzleteile, die man zuallererst lösen muss, um überhaupt wieder in den Heilungsprozess zu kommen, überhaupt wieder einen Heilungsweg zu finden. Ich persönlich glaube auch, wenn Sport und gesunde Ernährung gerade selbstständig nicht so richtig möglich ist, dann hat man in dieser Spirale, also in dieser Negativ-Depressionsspirale schon so ziemlich den Boden erreicht. Vorurteil Nummer 13. Bei Depressionen sollte man sich einfach einmal richtig ausschlafen. Ja, dazu muss ich sagen, hätte ich sehr, sehr gerne gemacht in meiner Depressionszeit. Einfach mal richtig ausschlafen. Und da möchte ich nicht sagen, dass es nicht möglich gewesen wäre, dass ich lange habe schlafen können. Das habe ich geschafft. Aber selbst nach 10, 12, manchmal sogar 14 Stunden Schlaf war ich total kaputt, erschöpft und müde. Ich bin also aufgestanden, habe versucht, meinen Tag zu starten, vielleicht was zu essen, frühstücken, vielleicht sogar mal an die frische Luft zu gehen, war aber wieder oder immer noch müde. Es bringt also tatsächlich ganz oft ganz wenig für die Betroffenen, sich auszuschlafen oder lange zu schlafen, ist manchmal sogar eher hinderlich, um auf einen Heilungsweg zu kommen. Es gibt dafür ja auch die Behandlungsmethode des Schlafentzugs, dass man also mal eine komplette Nacht durchmacht und dann einfach ein bisschen weniger schläft oder viel weniger schläft als sonst und dadurch sich tatsächlich manchmal viel besser fühlt. Diese Schlafentzugsbehandlung ist aber ganz, ganz kurzfristig, also hilft nur ganz kurzfristig mal und deren Wirkung sozusagen lässt sehr, sehr schnell auch wieder nach. Für mich war in der Depression irgendwann wichtig, einen Rhythmus einzuhalten, wirklich vielleicht starr diesen Rhythmus zu machen von x Uhr, also meinetwegen 22 Uhr bis 7 Uhr zu schlafen. Und da wirklich aufzustehen, in eine Tagesroutine zu kommen, auf die eigenen Kräfte zu schauen, was ist gerade möglich, sich zu erholen, Pausen einzurichten und so Schritt für Schritt wieder ins Leben zu kommen. Aber auch der Schlaf zusammenfassend ist wie der Sport und die Ernährung nur in Anführungsstrichen ein Puzzleteil, aber ein sehr, sehr wichtiges. Ich glaube, Schlaf ist eins der wichtigsten Puzzleteile überhaupt, weil jeder, der schon mal 2, 3, 4 Nächte nicht gut geschlafen hat, der weiß selbst, wie es ist, wie gerädert man sich da am nächsten Tag fühlen kann. Und wenn ich Menschen berate oder Klienten bei mir habe, die mir erzählen, sie leiden an Schlafstörungen, ist das oft das Erste, was ich mit angehen möchte, weil ich sage, solange jemand einfach nicht in den Schlafrhythmus kommt und nicht richtig erholsam schlafen kann, wie soll der körperlich überhaupt in der Lage sein, an Dingen zu arbeiten, die er eigentlich beeinflussen könnte, um diese Depression zu überwinden oder einfach einen Heilungsweg zu begehen? Vorurteil Nummer 14. Man sollte depressive Menschen nicht kritisieren. Irgendwie kann ich dieses Vorurteil auch wieder verstehen, weil wenn Betroffene eben müde, kaputt, unglücklich, traurig wirken, dann fällt es natürlich schwer, zu diesen Menschen zu gehen und dann auch vielleicht noch Kritik zu äußern. Aber am Ende hilft es natürlich nichts, diese Betroffenen in Watte zu packen und sie nicht damit zu konfrontieren, sondern ich finde, konstruktive Kritik kann man ja sowieso immer oder sollte man immer anbringen können. Die eigenen Grenzen sollte man auch wahren können. Und wie soll so ein Mensch, der gerade an einer Depression leidet, der sich gerade nicht gewahr ist, was um sich rum so passiert, denn auch wissen, was er vielleicht gerade macht, was andere stört, wenn man es nicht ihm irgendwann mitteilt. Also Menschen mit Depressionen kann man genauso kritisieren wie jeden anderen auch. Das Ganze sollte natürlich, wie es aber ja eigentlich immer sein sollte, auf Augenhöhe und irgendwo rücksichtsvoll und wertschätzend passieren. Vorurteil Nummer 15. Man sollte mit depressiven Menschen nicht über ihre Probleme sprechen. Das habe ich gerade von älteren Menschen immer wieder gehört, dass wenn es jemandem nicht gut geht, so in einer depressiven Phase ist, dass man dann nicht auch noch mit negativen Dingen um die Ecke kommt oder mit den Problemen auf sie zukommt. Und ich finde es auch wieder totaler Quatsch. Natürlich gibt es für jedes Thema auch irgendwie einen gewissen Zeitpunkt, wo es gerade passt oder nicht passt. Aber dass depressive Menschen irgendwie grundsätzlich nicht mit Problemen konfrontiert werden dürfen, ist auch Quatsch. Manchmal oder häufig erleichtert es sogar die Betroffenen, weil sie sich ja sowieso schon zu viel und als Last fühlen, dass man über gewisse Probleme konstruktiv sprechen kann. Und wenn es vielleicht auch über die Probleme oder Konflikte des Betroffenen geht, kann das genau diese Menschen ja total erleichtern, das mal rauszuerzählen und schon alleine irgendwie dieses Mitgefühl oder Interesse daran zu haben, was der andere für Konflikte gerade mit sich führt, kann schon ganz viel Last vom Rücken des Betroffenen nehmen. So, das waren jetzt mal 15 Vorurteile. Die Liste geht noch ewig weiter, aber ich habe gemerkt, dass die Antworten sich in Teilen ganz oft wiederholen und immer wieder das Gleiche ist. Deswegen möchte ich es jetzt mal bei diesen 15 belassen und vielleicht noch so ein kleines Plädoyer loswerden, was Vorurteile und Stigmata allgemein in psychischen Erkrankungen, gerade bei einer Depression, betrifft. Denn mir geht es immer darum zu sagen, dass die Seiten, also beide Seiten, Betroffenen und gesunde Menschen, sich wahrscheinlich nie so richtig annähern werden, wenn wir ohne Verständnis arbeiten. Die meisten Sprüche, Stigmatisierungen und Vorurteile, die passieren, sind auf Basis von Unwissenheit. Ich sag's mal so, und Menschen, die einfach nicht besser damit umzugehen wissen, die vielleicht auch aus irgendeinem Grund sauer oder neidisch sind, weil irgendwie am Arbeitsplatz irgendwas unfair abläuft und die einfach nicht so richtig verstehen können, was hinter so einer Depressionserkrankung stecken kann. Und auf der betroffenen Seite stelle ich dann oft fest, dass es da so eine Verdrossenheit, eine Verbitterung entstanden ist und dass es oft mit Sarkasmus reagiert wird oder auch mit Unverständnis. Und ich glaube, es wäre wirklich schön in der Zukunft hier irgendwo eher Brücken zu schlagen und diejenigen, die es einfach gerade vielleicht nicht verstehen können, die mit solchen Sprüchen, wie ich sie jetzt durchgegangen bin, um sich werfen, die abzuholen und zu sagen, hey, ich erkläre dir jetzt mal, wie es wirklich ist. Oder wir besuchen irgendwo eine Stelle, wo es vielleicht auch möglich ist, das mal greifbar zu machen. Was natürlich auch so ein gewisses Interesse von dieser Seite erfordert. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass ich ganz lange mich wirklich alleine und unverstanden gefühlt habe. Und auch so ein bisschen in dieser Zeit total verbittert bin, weil ich dachte, es versteht einfach niemand und jeder stellt es falsch dar und ich krieg's einfach nicht transportiert, dass die Menschen irgendwie mal greifen können, wie es mir wirklich geht. Irgendwann habe ich dann aber eingesehen, dass es ja auch gar nicht geht. Ich kann den Menschen ja auch nicht spürbar machen, wie es ist, mit dieser bleiernen Erschöpfung und diesen vielen weiteren Symptomen leben zu müssen, tagtäglich, ohne zu wissen, wann es je besser wird, in dieser ganz schlimmen Ungewissheit verharren zu müssen. Wie soll ich das denen überhaupt spürbar machen? Das Einzige, was ich machen kann, ist natürlich darüber zu erzählen oder ihnen Dinge zu zeigen. Und da helfen dann, es gibt ganz viele tolle YouTube-Videos, die das schön bildlich erklären. Es gibt auch ganz tolle Bücher, Bilder, Bände, die in tollen Bildern zeigen, wie es ist, innerhalb einer Depression oder eines Depressionsschubs wirklich zu gar nichts fähig zu sein oder sich einfach auch negativ in den Gedanken zu fühlen, sich zu nicht gut genug für alles zu fühlen, für alles zu kritisieren, sich als Last zu fühlen, wie es ist, wenn man ständig müde ist, total erschöpft ist, hoffnungslos, dass es jemals wieder besser wird. Ich kann hier immer die Bücher von Matthew Johnstone empfehlen. Der schwarze Hund heißt, glaube ich, Band 1, worin bebildert dargestellt wird, wie man sich als Betroffener, oder ich glaube, er hat sich da selbst dargestellt, wie er als Betroffener sich gefühlt hat. Und das Buch heißt deshalb Schwarzer Hund, weil er eben die Depression als schwarzen Hund dargestellt hat, der ihm im Alltag ja einfach immer irgendwie so im Weg rumliegt, an ihm zieht, auf ihm drauf liegt und er kriegt ihn auch irgendwie nicht so richtig los. Ich fand den ganzen Band total schön versinnbildlicht, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich erstens mal total verstanden gefühlt, fand ich irgendwie auch schön, dass jemand anderes auch daran gelitten hat und der weiß, wie es mir da geht, auch wenn ich ihn nie kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite konnte ich mit diesem Band meinen Angehörigen zeigen, schau mal, so ist das wirklich, so fühle ich mich, als ob manchmal einfach ein Hund auf mir drauf liegt, in der Größe von einem Pferd, und ich kann mich deshalb einfach gar nicht aus dem Bett bewegen. Manchmal, wenn ich Sport machen möchte und wir laufen eine kleine Anhöhe rauf, dann habe ich nicht nur mein eigenes Gewicht zu tragen, sondern dieser Hund der mir folgt, der zieht noch an der Leine und ich muss den auch noch nach oben schleppen. Das hat wirklich zumindest das Verständnis für meine Situation ein bisschen verbessert. Was ich aber damals gehofft habe, dass es sich eben dauerhaft verbessert dadurch, dass es nicht eingetreten. Hat bei mir auch wieder zu so einer Enttäuschung oder Verbitterung geführt, so im Nachhinein oder auch heute, wenn ich meine kurzen Schübe, die ich ja nur noch habe, bekomme, habe ich einfach nur noch Verständnis. Weil selbst wenn ich es einmal meinen Angehörigen, meinen Kollegen oder wem auch immer zeige, erkläre und versinnbildliche, wie es mir wirklich geht, sie spüren es halt einfach nicht. Sie können es nicht spüren und sie können es ja nicht sehen. Und dann gibt es ja auch noch Phasen, in denen ich super funktionieren kann, in denen alles wunderbar passt. Wie sollen die also dann immer ständig im Gehirn haben, dass es mir innerhalb von Sekunden früher schlecht gehen konnte, dass ich innerhalb von einem Tag von himmelhoch jauchzend und ich kann wieder alles machen, inklusive 3 Stunden Sport, zum nächsten Tag im Bett liegen und es geht gar nichts mehr. Wie sollen die das erkennen können? Wie sollen die damit was anfangen können? Und das ist so auch mein Plädoyer. Es ist wirklich gut für beide Seiten, da jetzt einfach versuchen, mehr Verständnis aufzubauen. Die gesunde Seite kann sich informieren, kann vielleicht zu versuchen, immer wieder darüber zu reden, immer wieder nachzuhaken, wie ist das jetzt? Sich dafür zu interessieren, ist wirklich auch gut für die Betroffenen, also zumindest für die allermeisten, die ich kenne, weil es ja auch ein Verständnis zeigt und das kann eben eine Last abnehmen. Und für die Betroffenen ist es, glaube ich, echt auch für die Betroffenen super gut und erlösend, sich vielleicht von dieser Verbitterung mal zu lösen und zu sagen, gut, sie können mich einfach nicht verstehen. Also jeder, der diese Sprüche raushaut, die ich am Anfang durchgegangen bin, der weiß einfach nicht, wie es ist, in einer Depression zu sein und zum Glück vielleicht ja auch. Es ist ja auch schön, dass es Menschen gibt, die da nicht dran leiden müssen und sie werden es auch nie wirklich nachvollziehen können. Für mich ist immer das Beispiel ganz eingängig, eine Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, die diese 9, 10 Monate Schwangerschaft hinter sich hat, mit allen Höhen und Tiefen, Hormonschwankungen, Stimmungsschwankungen, die kann ich ja auch nie verstehen. Ich werde nie verstehen können, wie es ist, ein Kind in sich heranwachsen zu haben und dann zur Welt zu bringen. Mit allen Ängsten und Hoffnungen und alles, was dazugehört. Dass, egal was ich mache, ich werde es nie in Gänze nachvollziehen können. Und so ist es eben auch mit psychischen Erkrankungen. Ja, eine Schwangerschaft ist noch besser sichtbar, in den ersten Monaten auch nicht. Ne? Da ist es auch, manchmal hat man da ja auch mit Sprüchen zu kämpfen, wenn man dann vielleicht mal nicht mit dem Sektglas anstößt, was vorher ganz normal war. Sobald man aber den Schwangerschaftsbauch sieht, dann nehmen alle Rücksicht. Das ist bei psychischen Erkrankungen dann nicht so. Und da ist es einfach, da werde ich dann von Betroffenen oft gefragt, ja, wie soll ich denn dann damit umgehen oder was soll ich denn machen, wenn keiner das versteht und wenn ich alle paar Wochen immer die gleichen Sprüche höre? Ich persönlich gehe heute so damit um, dass ich es mit Verständnis aufnehme, reg mich da gar nicht mehr drüber auf, sondern ich spreche die Menschen wirklich wertschätzend, rücksichtsvoll, auf Augenhöhe an und sage ihnen einfach, hey, das, was du da sagst, das kann sehr verletzend für Betroffene sein, aus dem und dem Grund. Und wenn es sein muss, dann spreche ich es eben immer wieder und wieder und wieder an. Denn immer dann, wenn ich nicht mit Sarkasmus reagiere, immer dann, wenn ich nicht eingeschnappt bin, beleidigt bin und die Situation vielleicht einfach verlasse, sondern immer dann, wenn ich es wirklich konstruktiv anspreche, dann scheint bei den Menschen auch immer etwas anzukommen. Manche denken auch völlig um und hinterfragen plötzlich andere Situationen, in denen sie mit anderen Betroffenen vielleicht schlecht umgegangen sind. Also eine konstruktive Kritik, ein konstruktives Ansprechen, das ist, was ich bevorzugen würde und was ich auch jedem nur raten kann. Betroffene von diesen Krankheiten, von diesen unsichtbaren Krankheiten, möchten ja auch einen anderen Umgang erreichen und ich glaube, wir erreichen das, indem wir Verständnis zeigen und gut kommunizieren. Und das eben halt einfach immer wieder und wieder machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viele gute Tage. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr habt es noch nicht gemacht, guckt mal, ob ihr bei eurem Podcast-Hoster eine Bewertung abgeben könnt. Ich würde mich über ein paar Worte und ein paar Sterne freuen. Ansonsten macht's gut, bis bald. Bitte beachte, dass alles, was hier besprochen wurde, keine allgemeingültigen Aussagen darstellen, sondern auf Basis meiner eigenen Meinung oder derer meiner Gäste beruht. Lass dich im Ernstfall bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts bei deinem Podcast-Hoster. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.